Die heutige Folge wird dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Und mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
Oh, Casillas! Performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back, and it comes, Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah! Courtois again!
What a save!
Fantastic save!
Jordan Pickford, you beauty!
Der 15. Spieltag der Männer-Bundesliga ist vorbei und ja, auch diesen wollen wir wieder aus Torhüter-Sicht analysieren. Und ja, nachdem letzte Woche Almut Schuld da war, erstmal noch vielen, vielen Dank an alle für das positive Feedback, ist immer gern gesehen, aber auch negatives Feedback ist auch gern gesehen, gerade was meine Tonspur, glaube ich, ab Minute 12 oder so anging. Aber trotzdem erstmal danke dafür und ich hoffe, dass es heute besser wird, denn heute ist Daniel Weinziel mal wieder da. Grüß dich, mein Lieber.
Hi, grüß dich Sascha und Grüße gehen raus in die Community.
Ja, schwieriges Wort gerade zum Montag, Nachmittag, auch wenn man sich jetzt eben aufs Jahresende zubewegt, da habe ich auf jeden Fall Nachsicht mit dir, Daniel, dass man da mal ganz kurz stolpert. Wird mir sicherlich auch noch passieren an der einen oder anderen Stelle, aber deswegen sind wir hier unter uns, sage ich mal, mehr oder weniger, dass sowas auch mal vorkommen kann. Es war jetzt der vorletzte Spieltag des Jahres, der 15. jetzt am Mittwoch und am Dienstag sind auch nochmal eine Reihe von Spielen, wo es auch nochmal um Punkte geht. Aber erstmal würde ich gerne mit dir auf diesen Spieltag Nummer 15 schauen und da würde ich mal diesen Beginn machen mit diesem mehr oder weniger Kracherspiel zwischen Darmstadt und Wolfsburg, was Wolfsburg am Ende mit 1-0 für sich entscheiden konnte, dieses Spiel. Dieses 1-0, da habe ich auch einige Rückfragen nochmal auf Twitter dazu bekommen, was Marcel Schunde hätte besser machen können. Also wir haben eine Situation, Asta Franks hat da den Ball auf der linken Seite und macht eigentlich das, was man als Wolfsburg in dieser Saison eigentlich immer machen kann, nämlich den Ball einfach lang auf Jonas Wind schlagen in der Hoffnung, dass der irgendwas Verrücktes macht, was dann auch zum Ziel führt. Und in dem Fall war es auch so. Also er nimmt den Ball oder legt ihn so artistisch ab, setzt sich da irgendwie wunderbar durch gegen den Darmstädter Verteidiger, legt ihn dort auf Maier ab. Und bei Schuhen bin ich mir im Nachhinein auch nicht so sicher, vielleicht kannst du mir das jetzt beantworten, ob er seine Position da richtig gewählt hat. Also mit dieser Annahme, dieser Vorlage, die Maier dort macht, schiebt Schuhen dort nach vorne. Man hat dann noch einen Darmstädter Verteidiger, der ja eigentlich den Weg nach innen zumacht. Und Schuhen versucht dann mit dem Fuß irgendwie dort zu retten, was ja dann mehr oder weniger gar nicht mehr zu retten ist. Und der Ball geht dann auch ins lange Eck. Wie würdest du diese Situation analysieren, beurteilen?
Also ich denke, an diesem Tor ist nicht die Position unbedingt schuld. Klar, die spielt auch eine Rolle, aber ich denke, es ist auch ein bisschen die Wahl der Technik. Mhm. Also ich hätte in der Technik jetzt das Tauchen gewählt. Denke ich auch, dass er dann eventuell gehalten hätte. Das Problem ist natürlich auch, dass da auch wieder ein bisschen der Verteidiger mit dem Fuß dazwischen ist, was die Sache natürlich nicht so einfach macht. Auf der anderen Seite denke ich, er könnte einen Tick tiefer stehen, hätte er auch mehr Zeit. Also das wäre jetzt so meine Idee, wie man das Ganze vielleicht lösen können zum Erfolg, dass es eine Ecke gegeben hätte.
Ja, ärgert mich ein bisschen, dass diese Szene jetzt, also ich freue mich natürlich, dass wir das jetzt zusammen analysieren können, diese Situation, aber dass genau diese Szene jetzt nicht mit Almut Schuld letzte Woche vorgekommen ist, weil da ging es ja in der Folge fast ausschließlich darum, hey, hätte er lieber statt die Hand zu nehmen den Fuß genommen und hier macht es jetzt Marcel Schuhn genau andersrum, nimmt hier den Fuß anstatt die Hand. Da bin ich voll bei dir, Daniel. Also die Hand wäre definitiv die bessere Option gewesen, diesen Ball zu parieren, weil es ja auch, wie man sehr, sehr gut sieht in dieser Hintertorperspektive, also mit dem Fuß wäre Schuhn dort, da hätte er sich wahrscheinlich noch zwei Schuhe mehr anziehen müssen, um dort überhaupt irgendwie ranzukommen, weil das war dann schon doch sehr weit weg. Und ich glaube eher, er nimmt sich diese Option zu tauchen durch dieses nach vorn schieben, also durch diese anderthalb, fast zwei Schritte waren es ja schon fast, die er dann noch auf Maier zugelaufen ist, um diesen Winkel dort noch zu verkürzen, nimmt er sich eigentlich, finde ich, die Option zu tauchen, weil er weniger Reaktionszeit hat und das macht, finde ich, schon was aus, wenn du halt weiter an der Linie stehst, diese ein, zwei Schritte. Und dadurch wird sich für ihn fast unmöglich, eigentlich eine klare Situation zu haben, weil es ist dann keine klare 1 gegen 1 Situation. Und auch keine klare Zielverteidigung, oder ist schon eine klare Zielverteidigungsaktion, aber mit sehr, sehr schlechter Voraussetzung für den Torhüter an der Stelle.
Ja, man kann aber auch solche Bälle, klar, dadurch, dass er abgefälscht ist, ist der Abstand natürlich nochmal einen Tick näher. Aber wie wir an einem Bundesligaspieltag auch erfahren haben, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber kann man auch einen Ball aus 6 Metern mit der Hand halten. Auch wenn das eine andere Situation war und der Ball ein bisschen weiter weg, aber da kommen wir ja später dann dazu.
Ja, das stimmt. Aber in dem Fall war der Ball überhaupt noch so krass abgefälscht, dass die Flugbahn signifikant geändert hat? Von der Warte vom Darmstädter Innenverteidiger dort, ne? Schwierig. Also ich glaube jetzt nicht, dass das hineingrätschen dann nochmal ursächlich dafür war, oder dieses Abfälschen. Natürlich kann es auch so eine leichte Wahrnehmung, oder die Wahrnehmung da verändert haben. Aber ich glaube, ursächlich war dafür ja schon eher dieses Vorrücken von Schuhen an der Stelle, was er das gar nicht so krass machen muss.
Ja, hast recht. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Flugbahn wurde nicht verändert, hatte ich eine falsche Wahrnehmung, wie die Schiedsrichter ja auch immer sagen. Ja, aber dadurch, dass er reinrutscht, wird es natürlich für dich auch schwer als Torwart. Das ist dann nochmal so ein zusätzlicher, zusätzliches Wahrnehmungsbestandteil, der nochmal mit reinkommt. Ja. Zusätzlich zum Schuss noch dieser Verteidiger-Rutscher, was natürlich die Situation noch schwieriger macht.
Ja, weil es ja auch. Ich glaube, Simon. Ja. Weil es ja auch so ein gängiger Move irgendwie so ist von, das kann man jetzt natürlich im Nachhinein dann immer sagen, aber auch so ein gängiger Move ist von Stürmern dann zu sagen, okay, Verteidiger rutscht jetzt rein oder der macht jetzt vielleicht gerade den Schritt, einige Stürmer warten dann ja nur auf diesen Schritt, um dann eben durch die Beine durchzuschießen, was ja dann für den Torhüter auch nochmal maximal schwieriger wird, wenn dann sozusagen, ist ja ähnlich wie bei einer Mauer, kann man sich eigentlich vorstellen, ne? Wenn dann der Stürmer über die Mauer drüber schießt, ist es für den Torhüter ja immer ein viel, viel weiterer Weg, weil man nicht damit rechnet, weil das ja eigentlich sozusagen die Kollegen oder in dem Fall ja jetzt nur der eine jetzt lösen soll. Deswegen ist schon schwierig, aber ich glaube, durch das Vorschieben nimmt sich Schuhn da einfach die Möglichkeit, irgendwie noch zu reagieren und kann da eigentlich nur so ein bisschen, ich will nicht sagen alibimäßig, den Block stellen, das ist ja auch nicht richtig, oder den Fuß rausstellen, aber es läuft mehr oder weniger schon ein bisschen drauf raus, würde ich sagen. Okay, Haken dahinter und wir schauen mal weiter zum Freitagabendspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen. Auch ein recht interessantes Spiel tatsächlich. Hätte ich gar nicht so gedacht, dass dann so viel Feuer danach drin sein wird. Und da direkt mal auf dieses 1-0 geschaut von Boré, was ja noch unmittelbar in dieser, oder irgendwie so kurz vor diesem Stimmungsauftakt der Fans, die haben wir sicherlich alle mitbekommen, wie die Fans eben die ersten 12 Minuten geschwiegen haben, als Protest gegen diesen Investorendeal der DFL. Und genau in diesen Auftakt, als diese Stille dann eigentlich gebrochen worden ist, fiel dann dieses Tor der Bremer durch Boré. Mhm. Da haben wir eine schöne Halbraumflanke, wie ich finde, von Romano Schmid war es, meine ich, auf Boré, der am zweiten Pfosten, vielleicht so eher zweites Drittel vom Tor, den Ball per Direktabnahme genommen hat und abgeschlossen hat. Moritz Nikolas kommt noch an den Ball. Allerdings anders als Finn Dahmen gegen Dortmund am Wochenende, kann er den Ball nicht an den Pfosten oder gar um den Pfosten rumlenken, sondern der Ball trudelt dann ins Tor hinein. Und mein erster Eindruck war, dass der Ball durchaus haltbar war. Also es ist ein sehr guter Ball von Boré, wie er den Ball trifft, auch direkt abgeschlossen, Dropkick, Innenseite, den Ball schön Führung gegeben. Aber ich glaube, wenn der alles zusammen, oder wenn viel und ein bisschen mehr zusammenkommt für Moritz Nikolas und er den Ball vielleicht leicht besser trifft, weil er kommt trotzdem mit der ganzen Hand dahinter, dann kann er den Ball dann doch halten. Das haben wir ja nachgeschaut, Post-Shot Expected Goals wird, also Wahrscheinlichkeit, dass der Ball reingeht, 0,5. Also bei 50% in etwa. Mhm. Wie siehst du das?
Naja, du hattest ja, glaube ich, in deinen Notizen geschrieben, dass er schneller in die Position hätte kommen müssen, wenn ich es noch im Kopf habe. Sehe ich auch so, bloß frage ich mich, ob er den dann trotzdem nicht gehalten oder gehalten hätte. Die Bewegung an sich, die er durchführt, ist eigentlich auch von der Technik komplett sauber.
Das Abkippen meinst du?
Ja, genau, auch der Ball, die Hand oder Arm führt sauber zum Ball hin und nicht einfach so eine Schrankenbewegung. vielleicht noch einen Tick schneller mit dem Arm hingehen, vielleicht Handgelenk noch einen Tick fester machen. Oder mich hätte jetzt interessiert, Marcel Schuhn, vielleicht mit einer Fußabwehr. Hätte mich jetzt interessiert, ob das funktioniert hätte. Weil der Ball ist nicht so weit weg, aber ich bin eher ein Fan davon, ich denke du jetzt auch, Sascha, den mit der Hand zu halten.
Den Ball würde ich, also aufgrund der Tatsache, dass ja Moritz Nikolas einer der Torhüter ist, die ja wirklich sehr schnell sind im Abkippen und einfach sehr, sehr schnell runterkommen, würde ich ja schon sagen, dass das die richtige Wahl war für ihn an der Stelle. Ja. Was die Situation eben auch noch so schwer macht, ist ja, glaube ich, dass der Ball ja aus dem Halbraum oder recht früh aus dem Halbraum geflankt wurde. Und dadurch, als Torwart muss man ja dann trotzdem immer noch recht offensiv und aktiv einfach im Raum stehen, um den Ball eventuell abzufangen. Deswegen steht er, glaube ich, eine relativ lange im Raum und bewegt sich erst relativ spät nach hinten. Das war, glaube ich, auch noch so ein Faktor, dass er recht spät dann sich abgesetzt hat, um sich diese ja, nötige Reaktionszeit einfach zu verschaffen. Und möglicherweise hat er auch nicht damit gerechnet, dass Boré den Ball dann direkt drauf knallt, sondern vielleicht nochmal versucht anzunehmen und dann nicht ganz auf der Linie stehen will, sondern im Zweifel nochmal vorrücken kann. Sollte es dann zu einer unsauberen Aktion kommen. Aber trotzdem hat er seine, also ich glaube, das Problem ist, er macht dann, als Boré dann dabei ist zu schießen, macht ja dann Nikolas dann diese dreieinhalb Schritte nach hinten. Aber die sind, finde ich, alles recht große Schritte. Plus, sieht man in dieser Hintertorperspektive ganz gut, als dann Boré letztlich abschließt, kommt dann noch so ein kleiner Auftaktsprung. Also dieser Auftaktsprung, den ja viele Torhüter mittlerweile machen. Der ist manchmal ja recht effizient, aber in dem Fall hat es recht wenig oder nicht so viel gebracht, weil er, glaube ich, dadurch noch einen Tick später in die Aktion reinkam. Und dann ist es vielleicht einfach ein Zusammenkommen aus sehr, sehr vielen kleinen Details, die dazu geführt haben, dass er den Ball nicht sauber parieren konnte, weil er war ja trotzdem, finde ich, mit der ganzen Hand dran. Und dann können wir ja immer drüber reden, hey, das weiß nicht, dass er leicht mit den Fingerspitzen rankam, weißt du?
Ja, ich habe es jetzt gerade nochmal von hinten. Aber ich gebe dir recht, was du sagst.
Gott sei Dank, da bin ich ja froh. Ja, das. Ich glaube.
Aber trotzdem ein Ball, der auch mal reingehen kann.
Ja, also genau. Jetzt, genau. Das meinte ich. Und ich wage es auch zu bezweifeln, dass wirklich jetzt jeder Bundesliga-Torhüter dort so schnell heruntergekommen wäre, dass er mit der ganzen Hand dahinter kommt. Also Stichwort Fußverteidigung und so weiter, was wir davon schon kurz erörtert haben. Von daher. Ist das schon ein Kann-Ball, aber jetzt kein Muss-Ball. Wenn er den Ball jetzt hält, reden wir, glaube ich, auch ähnlich wie bei vielen Damen gegen Dortmund von einer Spitzenparade. Und so hat er leider das Pech, dass der Ball dann nicht ganz um den Pfosten gelenkt wird oder er den Ball so ja nicht ausreichend ablenken kann.
Ja, was halt auch noch ist, dass der Stürmer natürlich hinten mit Vollspeed reinläuft und nicht mal einen kleinen Schubser oder irgendwas bekommt. Also er kann ohne Störung schießen. Wenn der Verteidiger natürlich nur ein bisschen an der Schulter vielleicht so zieht, dass es im erlaubten Rahmen ist, dann sieht die Situation vielleicht auch nochmal anders aus, weil dann muss er ja noch schneller abschließen, hat dann noch mehr Druck und den hat er hier an sich jetzt nicht. Hätten sich ja theoretisch auch nochmal annehmen können mit dem zweiten Kontakt, auf links dann nehmen und anschießen, aber so ist natürlich noch überragender als Stürmer gelöst.
Das definitiv, das hatte ich ja anfangs schon herausgestellt, dass das ein sehr, sehr guter Abschluss war von Boré. Also den treffen, glaube ich, auch nicht alle Bundesliga-Stürmer so optimal mit dem rechten Innenriss. Also gibt dem Ball da wirklich wunderbar die Führung, um ins Eck zu bringen und dann halt auch ja, Bremen die Führung gegeben letztendlich. Das war schon eine tolle Situation. Und dann war es ja so, dass Gladbach durch Rocco Reitz zwei Gegenstöße gesetzt hat und über dieses 2:1, das Zwischenzeitliche, der Gladbacher, würde ich auch nochmal mit dir gern sprechen wollen. Da wurde Robin Hack freigespielt, kurz vorm 16er, der den Ball dann sehr gut rüberlegt zu Reitz, der kurz nach der 16er-Linie den Ball dann zentral aufgenommen hat und Zetterer stürmt, finde ich, unnötigerweise da auf einmal nach vorn. Ich weiß gar nicht, welcher Bremer Verteidiger das war, Reitz lässt ihn da auch ins Leere rutschen oder steigen, ich glaube, Jung war es, der dort mit eingerückt war. Und Reitz kappt nach innen, schießt damit rechts ab. Und dann war Zetterer eigentlich komplett rausgenommen aus der Situation, weil es ist dann zwar so eine halbe 1-gegen-1-Situation, aber auch nicht so wirklich, glaube ich. Also, wenn wir noch schauen, wo dann Zetterer steht, ist ja mehr oder weniger auch in den Ball erst mitgelaufen mit dem nach innen gekappten, bevor er nach innen kappt. Also, muss er da rausrücken aus deiner Sicht?
Und das kommt jetzt natürlich auf den Torwartstil drauf an. Es
Ja.
gibt welche, die gehen da raus, weil sie es einfach so sind vom Typus und das funktioniert auch. Er ist an sich gerade noch so in der Blockdistanz drin, würde ich sagen. Aber ich persönlich als Torwart oder auch von meinen Jungs hätte mir jetzt gewünscht, dass sie jetzt hinten geblieben wären im Tor und geduldig geblieben wären. Weil es waren ja dann auch zu dem Zeitpunkt des Abschlusses schon einige Verteidiger da, die vielleicht hätten nochmal Druck ausüben können. Und wenn du als Stürmer Druck hast, dann geht der Ball nicht immer unbedingt in den Winkel oder in den Pfosten, da wo er dann wirklich schwer zu halten ist, sondern der Ball kommt vielleicht ja auf den Mann oder so. Ja, hätte er sich eventuell geduldiger verhalten können oder müssen. Also ich finde, dass er da eventuell nicht raus muss, aber klar, ja, vielleicht dachte er sich, die Verteidiger bekommen keinen Druck, keinen Zugriff auf den Ball und deswegen nutze ich den Moment und gehe raus. Aber ich finde, wenn er es dann macht, dann muss er gucken, dass er noch schneller rauskommt, aber ich denke, das wird nicht möglich
Ich
sein.
wollte es gerade sagen, weil die
Genau, aber
Distanz ja zum
ja.
Schützen war ja dann auch immer noch recht weit. Also als Reiz dann schießt, war ja ja Höhe des Elfmeterpunktes etwa, halben Meter daneben. Das schafft man, das schafft Zitterer gar nicht innerhalb der kurzen Zeit.
Eben.
Also er startete aus dem 5-Meter-Raum heraus. Und ich weiß jetzt nicht, ob das sogar so wäre, dass Zitterer eigentlich durch sein nach vorn schieben. Also wir haben quasi die Situation, dass aus der Sicht von Rocco Reitz rechts der Bremer Verteidiger angestürmt kommt, den er eben ins Leere laufen lässt und dann Michael Zetterer dort nochmal entgegenschiebt. Auch, ja, finde ich, ein bisschen zu überkopft. Und Reitz dadurch ein bisschen eingeladen wurde oder regelrecht eingeladen wurde, nochmal nach innen zu kappen, weil ja er gesehen hat, dass sozusagen beide Spieler, vor allem eben auch der Verteidiger, mehr oder weniger verkopft nach vorn schieben und eigentlich im Vollspeed sind. Das ist ja für Stürmer immer recht einfach, diesen kurzen Haken zu machen, weil ja man gar nicht so schnell reagieren kann oder gar nicht so in die Balance kommt, um dort sauber zu verteidigen, sowohl als Verteidiger als auch als Torhüter.
Das stimmt, aber er hätte fast den Ball gehalten, ne? Es war relativ knapp sogar.
Ja, aber das, also, ja, da hast du natürlich recht.
Aber trotzdem bin ich bei dir, da muss er hinten bleiben.
Weil letzten Endes, wenn jetzt bloß das Ding mal durchspielen, angenommen, etc., bleibt eben hinten, Reiz kappt ab wie geschehen, dann ist es ja trotz alledem im Ball, den etc. in der Standzone, trotzdem in der Abkippzone immer noch verteidigen kann, weil der schlug jetzt auch nicht direkt am Pfosten ein oder sowas. Und nach diesem Abkippen kann er immer noch nach vorne schieben, wenn er jetzt ein 1 gegen 1 haben will.
Ja.
Also für mich eine Situation, die jetzt auch nicht so eindeutig war aus Torhüter-Sicht oder beziehungsweise die jetzt nicht so ja, positiv behaftet war, will ich es einfach mal sagen, für Zetterer, der mir dem Spiel ja so lala wieder gefallen hat. Ich weiß nicht, hast du es live gesehen am Freitagabend? Nee.
Nee, leider nicht. Ich weiß bloß, dass ich 2-1 für Gladbach
Achso.
getippt hatte bei Kicktipp. Und das hat meinen Tipp kaputt gemacht. Später die Aktion.
Ja, dann
Genau.
bevor wir jetzt darauf schauen, auf diese Aktion, die deinen Tipp leider kaputt gemacht hat, würde ich noch auf eine andere Situation oder auf Zetterer noch mal kurz eingehen. Der hatte jetzt so eine Situation, aber in der ersten Halbzeit auch wiederum mit Rocco Reitzer beteiligt. Da gab es ein kleines Tumult, da gab es da irgendwie noch eine gelbe Karte für Honorar, glaube ich, oder doch Honorar dürfte es, glaube ich, gewesen sein. Wo auch so Rocco Reitz zum Ball dort geht und dann etc. aber klar vorher am Ball ist und Rocco Reitz den Ball so ein bisschen trifft. Und man sieht halt in der Rückschau ganz klar, dass Reitz irgendwie am Ball war, auf jeden Fall nicht die Hand von etc. getroffen hat oder gar den Arm von etc. irgendwie groß doll getroffen hat und etc. macht halt irgendwie den sterbenden Schwan. Hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen, dass man da so viel Theatralik reinbringt. Dann nimmt das Foul, hat Schiri hat eh gepfiffen. Jetzt tu halt nicht so, als wäre jetzt irgendwie deine Hand halb abgefallen, weil danach ging es trotzdem ja auch wieder. Machen auch Feldspieler, klar, aber bei Torhütern denke ich mir halt oft so, wem willst du hier irgendwas beweisen? So, also er hat dich jetzt weder groß angerempelt, legt den Ball hin, Freistoß und weiter geht's. Da finde ich es immer so immer schwierig, wenn dann so ein Schauspiel draus gemacht wird aus solchen Situationen.
Ja, absolut. Also ich habe die Szene jetzt nicht im Kopf, die habe ich jetzt nicht gesehen, aber wenn das so war, dann finde ich es auch schwierig. Und ich hatte immer so den Spielstil, dann gar nicht drauf einzugehen, weil ich der Meinung finde, wenn du dann dich noch aufregst, dann wissen die Spieler, ah, okay, den kann ich provozieren. Und dann wird das so ein endloses Karussell und irgendwann Du fliegst du dann vielleicht, weil du dich dann wieder provozieren lässt. Ja. Und deswegen bin ich eher ein Fan davon, gar nicht drauf eingehen, einfach ignorieren und sein Spiel weiter durchziehen.
Ja. Also wenn du es dir nochmal anschauen willst im Sportschau-Video bei ab 4 Minuten 30, ist es dort zu sehen. Mir hat es nicht so gut gefallen, weil es, wie du auch sagst, ne, dieser Fokus, den man dort verliert, dieses Theatralische, geht mir irgendwie drauf ein und dann bringt es halt selber irgendwie Verein. Das eigene Spiel irgendwie nichts, aber sicherlich bei Zetterer spielt er auch noch mit rein, dass der Konkurrenzkampf jetzt im Bremer Tor recht angefacht ist und eigentlich nicht klar ist, wer jetzt überhaupt spielt, obwohl natürlich man sich von Bremer Seite aus da klar dazu geäußert hat, dass Zetterer jetzt vorerst die Nummer 1 sein wird, aber so richtig glücklich scheinen beide Seiten, oder die Bremer Seite auf jeden Fall auch nicht damit zu sein und Pavlenka sicherlich auch nicht, wenn er jetzt sieht, dass Zetterer da immer mal für einen oder anderen Wackler sorgt. Bisher.
Ja, also er ist der von Gladbach, das hat ihn leicht mit dem Knie oder Schienbein, glaube ich, am Finger berührt.
Da brauchst du nicht in der Hand zu wackeln und irgendwie, Haken hinter, würde ich sagen, und lass uns mal auf das Tor schauen, was dein Tipp zunichte gemacht hat. Eigentlich eine Situation, die eigentlich komplett durch war, also der Bremen schlägt dort den Ball in den Strafraum, der dutzt einmal auf, 7-8 Meter vom Tor. In Gymna riecht den Prater, läuft einfach auf Verdacht mal durch. Und Moritz Sikulas, weiß nicht, hat die Situation vielleicht überhaupt ganz anders eingeschätzt. Elvedi zuckt erst noch ein bisschen, will vielleicht irgendwo hingehen, aber macht es dann nicht. War Nikolas dadurch vielleicht ein bisschen irritiert? Wie schätzt du das ein? Ist natürlich ein Torwartfehler, müssen wir nicht drüber reden.
Ja, ich glaube, er hat einfach die Situation einfach ein bisschen unterschätzt. Ist jetzt so mein erster Eindruck. Und den 17er von Bremen, dass er den genau eventuell einfach nicht gesehen hat, wahrgenommen hat. Vielleicht war er zu sehr auf den Ball und auf die rechte Seite fokussiert und hat ihn von links gar nicht kommen sehen. Genau, ist natürlich ärgerlich als Torwart. Brauchen wir nicht drüber reden, ist leider ein Torwartfehler. Mhm. Genau. Und ja.
Ja, dieses Thema Reaktion, für das Umgang auch mit solchen Fehlern, haben wir jetzt eben auch ein bisschen etc. da hergezogen. Bei Nikolas ist mir dann direkt aufgefallen, das war jetzt nicht so, dass er dann sich gleich beschwert hat, weil man sieht dann halt direkt, steht sofort auf, beschwert sich nicht, er weiß sofort, hey, mein Fehler. Das war ja offensichtlich sein Fehler. Nimmt den Ball und macht halt sofort weiter und reklamiert ja gar nicht auf irgendeinen Foul. Aber vielleicht können wir da auch sagen, wir reden natürlich immer bei Feldspielern darüber, wenn sie jetzt irgendwie angespielt werden mit unter Druck, dann, dass man Hintermann ruft oder Zeit oder dreh auf, Klatsch, was auch immer, diese Kommandos, müssten dann nicht vielleicht auch Spieler auch das ihren Torhütern sagen, in solchen Fällen? Weil er nimmt ja den hereinrennenden Bremer Stürmer von der Seite gar nicht wahr, offensichtlich.
Ja.
Dass dann vielleicht, wenn jetzt schon Wöber war, der dann den Lauf hier gar nicht mit aufgenommen hat, er dann ja zumindest sagt, hey, Hintermann, pass auf zum Ball oder irgend sowas, frühzeitig schon.
Ja, wäre natürlich schon wünschenswert, wenn die Verteidiger das auch auf dem Schirm hätten. Genau, weil man das ja als Torwart auch macht, wenn irgendwie ein Pass gespielt wird oder irgendwas, ihnen da ein Kommando zu geben. Was ich mich jetzt vielleicht frage, vielleicht wenn er ein, zwei Schritte schneller einen Tick entgegengegangen wäre im Ball, vielleicht wäre er dann schneller am Ball gewesen.
Ja, klar. Also der Ball, also solche Bälle, egal wie der Spielstand ist und egal wo man jetzt spielt, ob das jetzt vor heimischer Kulisse ist oder auswärts, also das dürfen keine Fragezeichenbälle sein, da muss man klar zum Ball agieren. Das war jetzt auch nicht so, dass der Ball jetzt an der 16er Kante direkt lag, sondern eben zwischen 11-Meter-Punkt und 5-Meter-Raum. Da kann es halt schon mal vorkommen, dass er dann doch mal einen Stürmer hingeht. Also einfach hier dieses Wahrnehmungsproblem, was er da, glaube ich, hatte, Moritz Sikulas, und nicht rechtzeitig, dann nicht adäquat zum Ball einfach hingegangen ist, um die Situation so zu löschen, wie man das eigentlich tun sollte.
Na? Das stimmt, ja. Aber ich denke, dass dass solche Situationen, die ihm in dem Spiel passiert sind, auch nach vorne bringen werden, weil ich von ihm schon viel halte. Mhm. Ist immer auch krass, was Gladbach immer vor Torhüter herzaubert. Bin ich mal gespannt, wie er da jetzt mit umgehen wird. Und aber ich gehe davon aus, dass er gestärkt davon rausgehen wird.
Das hofft man natürlich, wenn man dann auch die Lehren entsprechend aus solchen Situationen zieht. Wenn man natürlich jetzt jedes Spiel solche Dinger drin hat, kann man auch sagen, ja klar, geht er gestärkt heraus, aber ja, wenn das jede Woche vorkommt, dann sollte man doch hinterfragen, ob das der richtige Job ist, den man da ausübt als Nummer 1, aber war natürlich jetzt bei Moritz Sikolas überhaupt nicht der Fall. Ich finde auch, er hat eine super Hinrunde bisher gespielt, wurde dort ja auch ins kalte Wasser damals geschmissen gegen die Bayern, wenn wir uns noch dran erinnern, im Frühherbst. Insofern bisher wirklich sehr, sehr gute Rückrunde. Mal sehen, wie es dann weitergeht im Januar, wenn dann Jonas Omlin wieder fit ist. Hat jetzt, glaube ich, schon die erste Einheit mit auf dem Platz absolviert. Lass uns mal weiterschauen zum Spiel zwischen Leverkusen und Eintracht Frankfurt am Wochenende. Also am Sonntag haben wir beide gegeneinander gespielt. Ja. Und bei allen drei Gegentoren dachte ich mir, Kevin Trapp, ey, an guten Tagen. Also spielt jetzt Frankfurt gegen Leverkusen dort nicht 0-0, aber zumindest bekommt man dort nicht aus diesen drei Situationen drei Gegentore. Also waren jetzt bei den ersten beiden Gegentoren da jeweils technische Unsauberkeiten dabei. Also wir können mal auf dieses erste Tor schauen von Victor Boniface, der den Ball dort in den Strafraum mit hineinnimmt, dort gegen unter anderem Tuta und ich glaube Koch, was er dann auch quasi hinter Tuta abgesichert hat, nach innen zieht, den Ball dann mit rechts aufs Tor bringt. Der hat zunächst mal die Frage an dich, Daniel. Man kann ja immer sagen, ne, steh mal ein bisschen weiter hinten, aber Trapp an der Stelle noch einen Tick weiter hinten, weil die Sicht ist ja auch ähnlich wie bei dieser Schuhensituation vorhin, ihm auch leicht eingeschränkt worden durch die vielen Verteidiger vor ihm.
Ja, also sehe ich auch so, ich würde auch 1,5 Meter weiter hinten stehen.
Mhm. Und dann versucht der Trapp den Ball dann, also es war eher so eine Situation, dass er den Ball, glaube ich, eher klar zur Seite klären wollte mit einer Hand. Also es war eher so eine leichte Druckbewegung, die er so zur Seite gemacht hat. Und dabei ging dann aber, glaube ich, nochmal kurz vorher sprang er nochmal auf und ging dann unter seine Hand durch.
Ja.
Da vielleicht einfach den Moment einfach oder die Situation nicht genau richtig eingeschätzt hat. Vielleicht sogar mit beiden Händen hingehen, war jetzt auch nicht extrem weit weg vom Körper. Also, ja, das glaube ich, so ein Ding kann halt mal passieren an der Stelle, aber es sollte halt leider nicht passieren, ne?
Ja, ich glaube einfach ein bisschen falsches Timing von seiner Hand, weil wirklich genau in dem Moment, wo er eigentlich hingehen möchte, kriegt der Bodenkontakt. Mhm. Also schon auch ein bisschen, finde ich, auch Pech dabei. Genau, Position haben wir ja schon beschrieben, ein Tick zu hoch, auch wenn ich immer einige kenne, die dann sagen, ja, das macht doch nicht so viel aus, aber ich bin schon da ein Verfechter, dass 1 Meter, 1,5 Meter schon was ausmachen können, weil da geht es ja dann auch um Millimeter, und wenn er dann hinten ist und dann vielleicht die Hand mehr auf den Ball bekommt, dann bleibt der Ball vielleicht an der Hand hängen, so wie es Manuel Neuer mal beim Freistoß geschafft hat gegen Dortmund. Mhm. Rechte Seite, Torwart-Eck, kennt vielleicht jeder. Wenn das Timing falsch ist, dann geht der Ball vielleicht unter der Hand durch. Und also ich finde, Abstand ist ein richtig wichtiges Thema und da kann 1 Meter wirklich viel ausmachen.
Das stimmt, ja. Aber ich würde Trapp, also ja, wenn ich ihn noch ein bisschen Schutz nehmen möchte, dann aufgrund der Tatsache, dass Boniface eben super schnell nach innen zieht und dann auf einmal statt, wenn er jetzt mit links, also außen lang gegangen wäre, dort mit links geschossen hätte, wäre quasi mehr oder weniger freie Sicht gewesen. Und dann zieht er nach innen und dann hast du auf einmal 2,5 Spieler dort, die auf einmal vor dir sind, also Tuta und Koch und Hugo Larsson ist dann ja quasi auch noch so ein bisschen von Trapp aus gesehen von links mit reingerannt. Das macht es schon ein bisschen schwieriger, dann dauert der Ball vorher nochmal kurz vor ihm auf. Also ja, auch hier ist so ein Ding, ne, an guten Tagen lenkt er das Ding, glaube ich, klar weg, aber das Timing hat da einfach nicht gestimmt bei ihm. Jetzt haben wir den Ball sauber zur Seite abzuwehren, sondern eher so ein Bahnschrankenmäßiges wirkte es so ein bisschen, ne?
Ja, man muss halt auch sagen, ne, Boniface nutzt halt auch super das Schussfenster, weil die andere Seite war ja zugestellt und sieht es natürlich perfekt und genau da kommt der Ball durch.
Ja, stimmt, das macht es auch nochmal.
Andere Stürmer schießen vielleicht den Innenverteidiger an oder schießen zu zentral. Aber trotzdem ist es ein Ball, den man, glaube ich, an einem guten Tag auf jeden Fall hält.
Ja, und ich würde auch sogar sagen, festhält, weil das war jetzt auch nicht brutal, weil Boniface hat ja trotzdem recht kurzen Hebel, also hat jetzt anders als bei dem zweiten Gegentor nicht irgendwie aus vollem Lauf geschossen, sondern innen gekappt und dann einfach wenig Anlauf sozusagen nehmen müssen zum oder wenig Schwung geholt zum Schießen. Deswegen war das auch nicht so brutal scharf. Bei dem zweiten Gegentor fand ich ganz, ganz interessant, dass da kam Kevin Trapp dann zwar ran, aber da, glaube ich, wollte er den Ball eher festhalten, oder nicht festhalten, aber zumindest eher so nach vorne abwehren, als bei dem ersten Gegentor, wo er den Ball, wo zumindest die Bewegung danach aussah, als würde er den Ball eher zur Seite ablenken wollen, mit so einer Druckbewegung seitlich. Bei dem zweiten halt genau andersrum. Und da war jetzt, glaube ich, genau die falsche Entscheidung, dann den Ball dann so zu parieren. Wir haben wieder hier Boniface, der diesmal allerdings komplett frei zum Schuss kommt. Auch wieder so halb links freigespielt, Tuta verfolgt ihn noch von links, der Weg nach innen ist eigentlich dicht. Und da erstmal vorher die Frage aus taktischer Sicht: Wie findest du Trapps Position?
Uno Momento. Mhm.
Nicht zu vergessen natürlich an der Stelle auch die wunderbare Vorarbeit von Palacios, der den Ball dort im Mittelfeld behauptet hat. Ja. Und dann Boniface sehr gut freigespielt hat und auch einen perfekt getimten Ball eingespielt. Ja. Den Ball wehrt dann Trapp halt leicht nach vorne ab und dann sagt Frimpong Dankeschön und stoppt noch ab. Das muss man halt auch dazu sagen. Die Positionierung, finde ich, ist diesmal deutlich besser als bei dem ersten Gegentor. Also man hat jetzt nicht so eine hohe Position.
Sie ist ja jetzt auch nur von vorne, aber ich finde sie an sich gut gewählt. Also kann man so eigentlich lassen.
Kleines Problemchen ist vielleicht, dass als Boniface den Ball dann nach innen mitnimmt, bekommt den Ball eher in Richtung nach außen gespielt. Also Palacios spielt den Ball quasi raus zur linken Seite von sich aus gesehen und dann muss Trapp Richtung kurzes Eck schieben und der Boniface schießt dann ja eigentlich in die andere Ecke, in die Gegenrichtung von Trapp, dann die Gegenbewegung von Trapp. Das macht es, glaube ich, auch noch für Trapp dann schwer, genau den richtigen Zeitpunkt zu finden, ins Stehen zu kommen. Weil wenn er jetzt zu zentral stehen bleibt, ist dann die kurze Ecke ja trotz alledem auf, weil ja Boniface einen recht sauberen ersten Kontakt hat zum Abschließen. Also das macht es für ihn auch nochmal schwierig. Aber ich finde, er kommt eigentlich ganz gut in diese Grundposition rein zum kurzen Eck. Hat dann aber so einen ganz komischen, engen Stand irgendwie.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Da habe ich mir auch gefragt. Okay.
Weil ich glaube, als Boniface diesen ersten Kontakt nimmt, macht Trapp nochmal so einen ganz leichten Schritt mit dem rechten Fuß in die kurze Ecke. Und dadurch hat er eigentlich gar keine richtig gute Balance, um nach links zu springen oder nach links abzukippen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Dadurch muss er quasi den linken Fuß, den ballnahen Fuß, so weit nach innen setzen, dass er schon fast sogar den Fuß dorthin setzt, wo der rechte Fuß vorher war. Also extrem weit nach innen, weil es keine so saubere Ausgangsposition für ihn war. Also er kommt weder in so einen klassischen Auftaktschritt mit links in die linke Ecke auch reingesetzt, noch schafft er es, stark zu entlasten. So, also irgendwie ganz komisch.
Ja. Wenn er vielleicht einen breiteren Stand gehabt hätte in der Position, wäre er eventuell auch, sage ich jetzt mal, in der Theorie besser ins Tauchen gekommen, wobei die Bewegung jetzt auch nicht so schlecht ist. Wie halt schon beim ersten Gegentor nimmt er halt die zweite Hand nicht mit. Manchmal hast du halt die Zeit nicht dafür, aber trotzdem bin ich ein Fan, es immer zu schaffen, die zweite Hand hinzubekommen. Mhm. Dann musst du dich halt entscheiden, ob du halt die anderen noch weiter durchschiebst. Es würde mich interessieren, Sascha, wie es bei dir im Torwarttraining ist. Ist dir wahrscheinlich auch sehr wichtig, die zweite Hand immer am Ball zu haben.
Also im Training ja. Das liegt einfach daran, dass ich halt immer verlange, dass man im Torwarttraining versucht, jeden Ball festzuhalten. Weil das, glaube ich, ein ganz großer Faktor ist, dass viele Torhüter einfach das nicht verlernt haben, aber sich einfach meist darauf besinnen, ich werde den Ball ab, dann ist gut. Und dann halt irgendwelche Ecken manchmal leichtsinnig hergegeben werden, die oft nicht sein müssen so. Aber es ist halt alles Philosophiefrage. In dem Fall glaube ich gar nicht, dass man da noch die zweite Hand mit hinterbekommt, weil der Abschluss ist schon gut und auch relativ weit tatsächlich. Also das wäre für mich wirklich nur so ein Ball gewesen, den man, wenn überhaupt, seitlich abwehren kann. Und das ist auch wirklich extrem schwer, im Abkippen oder so eine Vororientierung zu haben, dass man weiß, wo man den Ball jetzt genau hin abwehrt. Also Neuer macht das ja wirklich ganz, ganz oft in Perfektion, dass er Bälle extrem sauber dorthin ablenkt, wo keiner ist. Also glaube ich, in der Corona-Saison 2019, 2020 war, glaube ich, auch eine Situation gegen Bremen dabei, wo er den Ball auch so kurz vor Schluss wie so ein Volleyballer so von unten weggebaggert hat. Das machen ganz, können ganz, ganz wenige Deswegen mache ich auch Trapp dann nur so bedingt, zumindest was das angeht, da den Vorwurf, diesen Ball nach vorn abgelenkt zu haben, weil es auch wirklich extrem schwierig war. Boniface macht das alles im höchsten Tempo, kappt nach innen oder kappt dort so leicht nach innen mit diesem ersten Kontakt, geht aufs lange Eck. Deswegen so ein 50-50-Ding. Also da können wir noch das dritte Gegentor, da würde ich ihm ein bisschen mehr den Vorwurf machen, aber das waren jetzt zwei Bälle, die halt Leverkusen dann auch eiskalt irgendwo auch ausgenutzt hat. Dann Frimpong läuft da einfach durch, Verteidiger pennt ein bisschen, läuft nicht durch.
Richtig.
Ja, aber es passt halt so in dieses Spiel, dass Kevin Trapp in dem, nach dem ersten Gegentor halt schon bei dem zweiten halt auch nicht so Dülle dann eben aussah und einfach dieses Pech an dem Tag hatte. Kann auch manchmal vorkommen.
Ja, das stimmt.
Dann lass uns mal auf dieses angesprochene dritte Gegentor schauen von Florian Wirtz. Da wiederum war es Boniface, der den der Wirtz dort freigespielt hat. Und dann hat Wirtz sehr, sehr viel Wiese vor sich, kommt da etwa 40 Meter vom Tor an den Ball, trippelt dann Richtung 16er. Und Trapp macht es eigentlich erst gut, setzt sich dann nach hinten ab, um Tuta, der dort zurückgeeilt ist aus Frankfurter Sicht, noch die Chance zu geben, zumindest irgendwie störend einzugreifen. Aber dann, ja, weiß nicht, ob Trapp dann so ein bisschen die Nerven verliert, etwa 7-8 Meter vom Tor. Und ja, Wirtz lupft den Ball dann über ihn drüber aus halblinker Position, aus Stürmersicht, über Trapp drüber. Und Trapp, ja, steht 10, 9 Meter vom Tor. Finde ich, kann er eigentlich noch viel länger hinten bleiben und eigentlich im Fünfer bleiben, bis Wirtz den ersten Kontakt im 16er macht, weil Wirtz entscheidet sich ja eigentlich schon an der 16er-Kante zum Schießen. Der Ball rollt dann noch ein bisschen weiter und dann eigentlich schon, als der Ball quasi das letzte Mal, glaube ich, wurde der 25 Meter oder so vom Tor berührt, mit einer recht weiten Vorlage in den 16er hinein. Und dann, ja, war für ihn klar, okay, jetzt kann ich lupfen, weil Trapp ist so weit vorn. Für mich ein klarer taktischer Fehler von Kevin Trapp an der Stelle. Weil viel zu früh ziehen lassen, einfach.
Ja, also ich finde auch, er hätte da einen Tick geduldiger sein müssen. Hinten in seiner Position stehen bleiben. Und weil Verteidiger ist ja auch noch dabei und könnte ja dann rankommen, Druck ausüben und dann läuft die Situation nämlich anders, weil dann muss Wirtz sich nämlich entscheiden, was mache ich jetzt? Und dann bekommt er auch Druck und dann, wie auch vorhin von mir erwähnt, bei einer anderen Situation könnte es sein, dass man dann den Ball einfach auf den Mann bekommt und ihn einfach sicher oder locker fängt. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Wirtz das in der Situation natürlich auch überragend macht, ne, mit dem Lupfer in dem Tempo. Mich jetzt interessiert, wenn er nicht den Lupfer oder den Chip gewählt hätte, sondern normal abgeschlossen hätte, ob ihn Trapp dann gehalten hätte.
Ja.
Aber ich gebe dir vollkommen recht, sehe ich auch so, war auch mein erster Eindruck, als ich es gesehen habe in der Wiederholung am Sonntag, dass er da einfach geduldiger sein muss.
Er verleitet ja Florian Wirtz regelrecht dazu, diesen Lupfer anzusetzen. Weil eine andere Möglichkeit hast du ja fast gar nicht, außer so ein Ding zu machen. Er macht natürlich auch gut mit so einem leichten Drall noch, dieser Lupfer, das ist ja quasi so ein leichter Lupfschlenzer, wenn man so will. Ne? Jan Tuta kommt dann eben noch eigentlich ran, weil ja Wirtz das Tempo schon rausnimmt und sich auf den Abschluss vorbereitet. Also es war eigentlich schon ein guter Indikator dafür, dass jetzt das Trapp zunächst eigentlich viel richtig gemacht, indem er sich nach hinten abgesetzt hat und erstmal gewartet hat und das Tempo selber bestimmt hat. Weil so hat dann auf einmal Wirtz wieder das quasi die Überhand, was das Tempo angeht oder was das Diktieren des Tempos angeht, indem er dort nach vorne schiebt und dann eigentlich in einem total toten Raum drin steht. Oder er schafft es halt noch extrem krass nach vorne zu schieben, als eben diese lange Vorlage dort von Florian Wirtz kommt. Was macht er auch nicht, sondern nimmt dann eher so eine recht frischen so seine Standzone ein. Oder seine Standposition ein. War ja gar nicht reif, finde ich. Also wenn wir jetzt vorhin über technische Unsauberkeiten gesprochen haben oder technische kleinere Fehler, die da sich eingeschlichen haben, dann war es an der Stelle auf jeden Fall ein taktischer Fehler, den Trapp da gemacht hat, indem er sich da so krass ziehen lassen.
Ja, also mir kommt so vor, wie ihm vielleicht eventuell das erste Tor vielleicht ein bisschen runtergezogen hat, dann hält er den zweiten eigentlich, der Nachschuss ist drin und ja, dann wird es für den Kopf natürlich auch nicht so einfach.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht, ja. Das muss man auch immer mit dabei haben. Und letztlich ist es ja trotzdem auch so, man muss als Tote irgendwann dann doch auch ins 1 gegen 1 mal vorschieben. Und vielleicht hat er sich dann ja da einfach gedacht, okay, jetzt die ersten beiden habe ich jetzt schon unglücklich kassiert. Jetzt will ich es dir nochmal einbeweisen und dann vielleicht mit der Gehalt in Aktion nochmal diesen berühmten Impuls setzen, auch für meine Mannschaft bei einem Stand von 2-0. Aber ja, ging dann leider zu anderen Richtungen aus für Frankfurt. Und ja, ich glaube, jetzt der Jahresabschluss dann am Mittwoch gegen Mönchengladbach, da wird man auch sehen, ob man das gut abschütteln konnte. Und dann geht es ja dann im neuen Jahr in Leipzig weiter, am 13. Ja. Daher mache ich mir jetzt auch nicht so große Sorgen. In der Tabelle steht Frankfurt jetzt ohnehin auf Platz 8. Hoffenheim ist noch vor sich, Frankfurt noch ein Schlag weit, Freiburg noch ein Schlag weit, und dann kommt ja dann Dortmund mit 5 Punkten Vorsprung auf Platz 5. Werden wir halt sehen, wie es jetzt auch bei Frankfurt weitergeht. Kann auch sein, dass es einfach wieder dieser klassische Post-Bayern-Sieg-Blues war, den man da manchmal hat, wenn so ein kleines Loch fällt, wenn man dann denkt, jetzt hat man die Bayern geschlagen. Dann geht es weiter, Gladbach kann der auch ein Lied von singen. Wir machen weiter mit eben jenen Bayern, die am Sonntagabend im letzten Spiel gegen den VfB Stuttgart gewonnen haben. Recht deutlich mit 5-0. Und Alex Nübel, ich glaube, er hat sich dort recht viel vorgenommen in diesem Spiel gegen seinen noch Arbeitgeber, Ex-Arbeitgeber, je nachdem, wie man das sehen möchte. Weil dieses 1-0, natürlich erstmal super, oder dieser Pass von Thomas Müller dort mit links in den Lauf von Leroy Sané, war super, aber ich wage mal zu bezweifeln, dass Nübel dort raus muss in der Situation, also ja. Gar nicht, ne?
Nee, da muss er nicht raus. Und ich finde dann, wie er sich dann so verhält, mit den Armen so hoch, vielleicht dachte er, dass er chippt. Mhm. Macht der Neuer manchmal auch, wenn er sich verschätzt hat und dann die Arme hochreißt, was ihn ja schon ein paar Mal gerettet hat in der Situation. Aber ich finde, vielleicht hätte er vorher noch einen Tick abstoppen müssen, um die Situation noch zu retten und dann in eine tiefere Position vielleicht zu gehen, um dann vielleicht irgendwie angeschossen zu werden. Ja, aber an sich darf er da auf keinen Fall raus. Das war jetzt nur einfach so, um es vielleicht irgendwie noch zu retten, um das Beste draus zu machen, weil so verhält er sich halt dann auch nicht gut. Aber,
mhm. Ja, ich glaube, also er hat sich halt gedacht, okay, dann jetzt ziehe ich einfach die Aktion durch, schieb komplett hin, weil bei da hinten hast du ja auch das Problem, dass du dort überlupft wirst und so hast du vielleicht auch die Chance. Also er wurde ja trotzdem so leicht irgendwie angeschossen. So, oder hat den Ball so leicht mit dem Fuß irgendwie noch berührt, meine ich. Deswegen, ja, aber also die Situation ist ja an sich überhaupt nicht gefährlich. Also Sané bekommt diesen springenden Ball, muss ihn ohnehin erstmal kontrollieren. Innen macht Waldemar Anton zu, der ja auch schon da war. Plus dann noch, ich glaube, Stiller war dort noch mit nach hinten geeilt, der zur Not auch im Rückraum dicht gemacht hätte. Also eigentlich war man ja in Ballnähe in Überzahl. So. Und dann springen die Bälle ja ohnehin schwierig für Torhüter. Also unabhängig ist davon, ob sie jetzt zentral kommen und wie bei Sané in der seitlichen Position kommen, sind ja springende Bälle in der Raumverteidigung für Torhüter immer pures Gift, weil du kannst irgendwie leicht überlupft oder leichter überlupft werden, mit so einem leichten Volley-Heber. Du läufst vielleicht Gefahr, wenn du hochspringst, dass der Stürmer unter dir drunter durchschießt, so wie es Sané wahrscheinlich auch vorhatte. Also brutal, man hat eigentlich kaum eine Chance, solche Situationen irgendwie elegant zu lösen. Ganz zu schwenken von irgendwelchen Fouls, die man möglicherweise noch ziehen kann als Stürmer oder als Angreifer in der Situation. Also da muss Nübel eigentlich hinten bleiben. Ich glaube, das weiß er auch so.
Ja, vor allem, es ist halt auch so ein 45-Grad-Winkel. Also hat er auch gute Chance, wenn ein Schuss dann kommt, den zu halten. Ja. Stellungsspiel, also und der Ball ist einfach viel zu weit weg. Aber was ich dann faszinierend fand, die Aktion dann so in der fast dritten Minute, also vom Zusammenschnitt, ich weiß gar nicht, was es dann war später, das war nach dem 1-0, dann hat er den Ball ja in der rechten Ecke überragend gehalten, also von ihm aus links unten. Und da sieht man halt dann schon auch seine Klasse irgendwie, das dann abzuschütteln und dann trotzdem später zwei gute Aktionen zu haben. Und den Ball, der er dann da gehalten hatte, war schon Richtung Weltklasse, fand ich. Also auch schon stark pariert. Also bin auch echt ein Fan von Nübel mittlerweile. Wobei ich ihn damals bei Schalke schon stark fand, als er die Nummer 3 war. Und da habe ich mir gedacht, ja, den könnte man mal sehen in der Bundesliga.
Hast du ihn quasi dort schon gespielt?
Ist okay. Ist nur sieben Jahre her. Da war, glaube ich, die Nummer 1 Fährmann, Nummer 2 war Langer. Und Nummer 3 war Nübel.
Ja, hat sich ja kaum was geändert auf Schalke. Fährmann ist immer noch da. Stimmt, du beschreibst natürlich jetzt diese Szene gegen Leroy Sané auch in der ersten Halbzeit noch. Aber da könnte man jetzt auch wieder sagen, Sané kommt dort aus zentraler Position zum Abschluss in diesen ja, Halbkreis, kurz nach dieser Halbkreislinie vor dem 16er. Da könnte man auch sagen, gut gehalten, aber ein Tick weiter hinten, Nübel hätte es auch getan. Aber wir wollen jetzt da die Parade nicht unter den Teppich kehren. Die war sehr, sehr gut. Bin ich voll bei dir. Aber dieses 1-0, ja, das war, dann hat er irgendwie doch diesem ganzen Spiel dort diesen Thrill, diesen Drive irgendwie genommen, weil Stuttgart hat jetzt auch der ganzen Spiel wenig Zwingendes. Auch wenn ich finde, dass Neuer in dem Spiel auch gar nicht, es hat mir gar nicht so gut gefallen, Neuer. Also im Aufbauspiel, die Szenen, die er hatte, waren also Licht und Schatten, sehr viel Schatten auch dabei, fand ich. Also 24 lange Bälle gespielt, 12 davon nur angekommen. Und die ankamen, waren teilweise so, dass irgendwie, ich erinnere mich an eine Szene in der zweiten Halbzeit, so Davies anspielen wollen, also Davies Linksverteidiger, wollte er irgendwie übers Standbein anspielen. Da musste Davies irgendwie gefühlt noch einen Sprint von 10 Metern, 20 Metern hinlegen, dass er überhaupt noch an den Ball kommt, der dann fast an der Eckfahne lag. Also da einige Unsauberkeiten dabei. Auf der anderen Seite wiederum war es ja so, dass er recht viele Bälle wieder per Kurzpass, also mit gechippten Bällen oder direkt weitergeleitet oder ins Zentrum flach durchgespielt auf Guerrero unter anderem oder direkt mancher Durchbiss auf Sané, der auf der 10 gespielt hat, teilweise da auch gute Aktionen hat und dann das Augsburger Pressing, das Stuttgarter Pressing ausgehebelt hat. So. Es hat mir wiederum gut gefallen, aber in manchen Situationen dachte ich, also das war auch schon mal deutlich sauberer.
Also was ich spannend finde, gegen ManU war es ja auch so, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, hat auch ein paar Fehlpässe gespielt oder nicht so saubere Pässe. Also ich muss vorneweg sagen, ich bin ein riesen Manuel Neuer Fan, aber ich finde es immer faszinierend, dass dann da die Reporter eigentlich nichts sagen. Mhm. Da wird nichts gesagt, gar nichts, dass sie zum Beispiel, aber andere Torhüter, die zum Beispiel noch relativ jung sind und die einen Fehlpass spielen, wird das sofort kommentiert, aber da sieht man halt auch, was er für ein Standing hat.
Ja, das stimmt, ja. Ja, ich fand es aber auch, um vielleicht mal auf dieses Kommentieren von Kommentatoren bezüglich Torhüter-Aktionen, um einzugehen, diese Nübel-Aktion wurde auch seitens der Zone, ich weiß gar nicht, Lukas Schirmmüller war da, glaube ich, der Kommentator bei der Zone im Live-Spiel, hat das Ding auch null kommentiert oder ihm angekreidet, also eher ihn noch da in Schutz genommen. Fand ich auch ein bisschen komisch, dass da überhaupt gar nicht drauf eingegangen wurde, dass es gar keine Situation war für Nübel, um hinzugehen. Aber das nur am Rande. Und dann war es ja jetzt auch so, dass Julian Nagelsmann am Samstag ja im aktuellen Sportstudio auch zu Gast war und dort einige sehr direkte, regelrecht erfrischende, ehrliche Aussagen getätigt hat bezüglich der Zukunft in der Nationalmannschaft. Also er sagte dann eben, dass Toni Kroos wird auf jeden Fall wieder zurückkommen. Das Experiment mit Kai Havertz hat sich auch hinten links erledigt und Manuel Neuer wird die Nummer 1 sein bei der EM. Bist du damit zufrieden?
Also ich glaube schon, dass mit einem Neuer hinten drin, also jetzt nicht wegen den Techniken und sonstigen, weil das Ding natürlich ein paar Punkten schon ich ihn besser sehe als Neuer, aber Neuer halt als Wirkung, wenn ein Stürmer auf ihn zuläuft, da kann natürlich das Ding nichts, wenn er halt nicht so eine Wirkung hat, die hat man oder hat man halt nicht, die kann man sich natürlich auch erarbeiten, aber beim Neuer ist es einfach krass, die Stürmer wissen, okay, da steht ein Welttorhüter drin, dann ja, muss ich mich noch mehr anstrengen und er ist natürlich auch ein Leader, natürlich jetzt nicht so ein Leader wie jetzt Effenberg oder so, solche.
Gut, Effenberg und Nationalmannschaft war eher mal ein schwieriges Thema, würde ich mal sagen.
Ja, das stimmt. Das stimmt, aber Neuer ist einfach Leader, vielleicht in einem anderen Stil, aber das ist er. Und ich denke, das würde der Nationalmannschaft einfach gut tun. Und dann noch eine EM zu Hause, das wäre dann so Neuers letztes Turnier als Abschluss. Kann es natürlich auch nochmal zusätzliche Kräfte bei ihm mobilisieren und dann auch die ganze Mannschaft mitreißen. Mhm. Genau, also ich glaube auch, dass es die richtige Entscheidung ist. Natürlich ist es für Nagelsmann jetzt natürlich leichter durch die Rücken-OP vom Ter Stegen. Ja. Wenn das nicht wäre, würde es mich interessieren, wie er sich dann entschieden hätte. Ich glaube, dann hätte eventuell auch vielleicht Ter Stegen gespielt, wobei Neuer natürlich schon sehr gut zurückgekommen ist nach seiner Verletzung.
Ja, das würde ich auch unterschreiben. Also zumindest, wenn wir jetzt so die ersten Spiele gesehen haben, aber es war ja schon in der letzten Woche so ein komisches Spiel gegen Frankfurt für ihn. Und jetzt auch dieses Spiel, eben auch schon gesagt, war jetzt nicht ganz so optimal, zumindest was das Spiel mit Ball am Fuß hinten anging. Ich fand es halt nur krass, dass Nagelsmann sich schon so früh festgelegt hat und jetzt eigentlich schon so eine Situation herbeigeschworen hat, die jetzt eigentlich gar keine Not hatte. Also nur mal angenommen, Ter Stegen kommt jetzt im Januar, Februar irgendwie zurück, spielt wunderbar, alles ganz toll, alles ganz schön, und Neuer fällt dann irgendwie so ein Leistungsloch und dann hält dann auf einmal Nagelsmann an dieser, da muss sich Nagelsmann natürlich an diesen Aussagen messen lassen, dass er sagt, hey, Neuer bleibt unsere Nummer 1, zwar auf der einen Seite schön, dass er jetzt erstmal Klarheit, für Klarheit gesorgt worden ist, aber ich glaube, das kann ihm auch trotzdem auf die Füße fallen, wenn es zu einem Leistungseinbruch von Neuer kommt jetzt im Frühjahr oder so, was wir alle natürlich nicht hoffen, oder also speziell für ihn selber jetzt nicht, da hat man sich irgendwie wieder so eine Situation oder so eine Baustelle aufgemacht, die es eigentlich nicht groß gebraucht hätte, weil es war eh klar, wenn Neuer wieder spielen möchte in der Nationalmannschaft, dann nur, wenn er auch Leistung bringt und dann wieder an das vorherige Level kommt, was er vor der Verletzung hatte und dasselbe Level halt gut und lange halten kann. Also eigentlich, wenn man so eigentlich fit bleibt. Damit setzt sich halt Nagelsmann selber, finde ich, zu sehr unter Druck, weil man weiß auch nicht, wie dann Ter Stegen auch zurückkommt, wann er zurückkommen wird und wie dann eben auch die Fitness von Neuer sein wird. Also ich habe es eher ein bisschen skeptisch betrachtet, dieses ganze Interview, die ganze Aussagen, aber auch da werden wir einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt, und bis zur EM ist ja glücklicherweise noch sehr, sehr viel Zeit, auch wenn die EM dann schon recht mit einem halben Jahr schon recht nah vor der Tür scheint.
Da gebe ich dir natürlich recht, mit dem Zeitpunkt ist es natürlich schwierig. Es kann natürlich gut gehen, aber auch natürlich nicht. Neuer stärkt es natürlich den Rücken.
Klar, ja.
Aber wenn es halt passiert, dass er wirklich in eine Schwächephase rutscht, dann...
Aber was heißt Rückenstärken? Ich glaube, der wusste ja vorher eh schon, dass er spielen wird, wenn er jetzt fit bleibt und einigermaßen seine Leistung bringt. Ich glaube, es so sehr weiß er um sein eigenes Standing auch in der DFB-Elf als mehr oder weniger ehemaliger Kapitän, amtierender Kapitän, wie auch immer man das sehen will.
Ja, wird spannend.
Das stimmt. Aber lass uns mal wegkommen von diesen ganzen Nebensächlichkeiten, die ja noch recht lange hin sind im Fußball, und auf die letzten 10 schauen, die wir heute noch hier haben, nämlich Augsburg gegen Dortmund, wo Finn Dahmen in vielerlei Hinsicht wieder für Aufsehen gesorgt hat. Also es waren viele sehr, sehr gute Aktionen dabei. Ich erinnere da an diese eine 1-gegen-1-Situation gegen Marco Reus, als er dort geistesgegenwärtig nach vorn geschoben ist, als sich Reus den Ball einmal im Strafraum mitgenommen hat und dann den großen Block wunderbar gestellt hat, gut durchgeschoben ist. Und dann auch einmal überragend gegen Füllkrug dort gehalten hat, wo er dann sagt, war vielleicht abseits. Im Nachhinein hat man dann gesehen, war dann doch kein Abseits, weil ich glaube, das Bein von Udukai war dort noch recht weit hinten, sodass Füllkrug dort nicht im Abseits stand nach dieser Flanke von Thomas Meunier. Und trotzdem, Daniel, hatten wir ja einige Situationen, die, wenn man sagen, unglücklich waren. Gerade was die Raumverteidigung angeht. Also ich erinnere mich da an 2 lange Bälle, die er dort abfangen wollte, die eigentlich auch gar nicht, wo es gar keine Not gab, irgendwie dorthin zu gehen. Wie hast du jetzt sein Spiel selber gesehen?
Ja, dann fangen wir erstmal mit den 2.
Das ist ja positiv, würde ich sagen.
Raumverteidigungs an. Genau. Also bei der einen Aktion, finde ich, kann man rausgehen, wo ihm dann Gouloé, also der eigene IV, nochmal den Ball rausspitzelt mit dem Fuß.
Ja.
Ich finde, das kann man noch vertreten, da rauszugehen. Wobei man natürlich auch hinten bleiben kann. Er steht natürlich auch relativ weit hinten, deswegen hat er auch einen weiten Weg bei beiden Aktionen. Und bei der anderen Aktion, finde ich, da muss er gar nicht raus. Da kann er hinten bleiben. Aber was ich halt gut finde bei beiden Aktionen ist, dass er es trotzdem durchzieht. Also mit allem, was er hat, da reinzugehen, um dann, ja, weil viele Torhüter hätten abgebremst und wären dann wieder in die Rückwärtsbewegung gegangen, dass es halt dann trotzdem durchzieht. Aber ja, nötig wäre es nicht gewesen, aber das passiert halt einfach, weil er hat jetzt auch nicht so viele Spiele. Ich glaube, 20, 25 hat er gehabt, bevor er von Mainz zu Augsburg ist. Und das ist natürlich schon immer ein Thema, was du dann auch in der Raumverteidigung auch immer merkst, weil Da brauchst du einfach die Erfahrung, die kriegst du nur mit Spiele, mit Spiele, mit Spiele. Und deswegen bin ich da immer relativ entspannt, weil ich sage, das passiert halt einfach. Klar geht es in der Bundesliga auch um viel Geld und um Abstieg und sonstige Sachen, aber die lernt man halt einfach nicht anders über Spiele. Und ja, dann lass mich jetzt, wenn du mich lässt, zu der positiven Aktion kommen.
So leicht lasse ich dich jetzt hier noch nicht vom Haken, okay, Daniel, weil okay. Also diese erste Aktion, das war ja irgendwie so eine Aktion, ich glaube, Dortmund kann den Ball vorne mit Füllkrug gar nicht richtig festmachen, verlängert den Ball dann eben und Rovelio versucht den Ball dann irgendwie abzuschirmen und Finn Dahmen rennt ihn dann eigentlich um. Ich finde, in der Situation muss er gar nicht rauskommen. Bleib hinten, setz dich vielleicht ein Stück darin ab, lass dich anspielen, weil das, finde ich, gab überhaupt gar keine Not, dort irgendwie hinzugehen und dann macht er auch gar keinen richtigen Ballangriff, sondern versucht den Ball ja eher in so einer Korbgriffbewegung halt aufzunehmen, was ihm ja noch ein bisschen mehr Zeit kostet, also eher am Ball zu sein. Einfach hinten bleiben, glaube ich. Also das muss ja gar nicht in die zweite Aktion, genau, ist auch ähnlich. Also da haben wir dann eine Situation, dass Iago Wasser, glaube ich, den Ball dort zurückköpft. Dann war es so, dass Malen dort mit reingespritzt ist oder mit hingehen wollte. Und auch da, wenn Malen dort an den Ball kommt, dann, also wenn er dort direkt schießt, dann denken wir manchmal, dass es wieder so ein Raphael Boré-Moment wäre. Er den Ball dort irgendwie unhaltbar ins Eck reinschweißt per Dropkick. Wenn er den mitnimmt, passiert auch nichts, weil dann nimmt er den Ball auch wieder zur Seite mit, hat dann bestenfalls so 45 Grad Winkel, vielleicht noch ein bisschen spitzer. Sind auch mindestens zwei Augsburger Verteidiger mit dabei. Also finde ich, gab es überhaupt gar keine Not, dort irgendwie hinzugehen. Und dann hat man eigentlich nur Glück, dass Niklas Füllkrug den Ball nicht aufs Tor bringt, sondern halt am Tor vorbeisetzt per Kopf. Also in beiden Momenten, also das hat er wirklich sehr, sehr viel Glück, aber es fasst natürlich sein Spiel sehr gut irgendwie zusammen, seine erste richtige Bundesliga-Saison, weil, da können wir jetzt auf diese positiven Momente eingehen, weil er trotzdem das Gefühl hat, in diesen Zielverteidigung ist 1 gegen 1 Situation, Aktion, weiß er ganz genau, was er macht, er hat ein sehr, sehr gutes Verständnis einfach, sehr, sehr gutes Raumgefühl, gutes Körpergefühl auch, also du kannst jetzt gerne auf diese 1 gegen 1 Situation gegen Marco Reus mal kurz eingehen, da hatte ich jetzt auch in keinem Moment das Gefühl, dass er jetzt irgendwie unsicher wirkt in dem, was er da tut. Also zieht das auch dort mit allem, was er hatte, voll durch.
Ja, also das ist auch so, wenn ich im Stadion bin und meine Freundin sitzt neben mir und es kommt zu diesen 1 gegen 1 Situationen, die ist immer ganz nervös. Ich bin aber immer sehr entspannt, weil ich halt weiß, dass er im 1 gegen 1 sehr, sehr gut ist. Und vor allem, wenn der Ball dann von der Seite kommt, ist es ja noch besser für ihn. Und da bin ich immer sehr entspannt, weil ich auch einfach weiß, dass er da sehr, sehr gut ist. Ist für mich im 1 gegen 1 in der Bundesliga mit einer der Besten, nicht sogar der Beste, weil der Block ist überragend, das Timing ist überragend. Also das ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau, finde ich, im 1 gegen 1.
Ja, gibt es recht wenig zu widersprechen, ja, das stimmt. Also den Ball von Reus hält er einfach, weil er eine sehr gute Technik hat. Viele Torhüter vergessen dann ja im 1 gegen 1 so ihre, oder im Blocken ihre Hände mitzunehmen. Finn Dahmen nutzt sie dort eben seitlich, bekommt den Ball dann an die linke Hand und lenkt dann um den Pfosten rum. Also das war schon sehr, sehr gut gemacht. Und Reus macht es ja eigentlich auch sehr, sehr gut, indem er auf ihn drauf zutrippelt, den Ball dann übers Standbein mit links in die lange Ecke schießt. Was es für den Torhüter dann schwierig macht, dann zu blocken, weil das ja, man will ja sozusagen immer den direkten Weg zum Tor zustellen. Also in dem Fall hätte Reus mit links gerade nach vorne, also gerade ausgeschossen, dann hätte Finn Dahmen dabei wahrscheinlich mit seinem rechten Fuß geblockt. Aber so ist es natürlich schwierig, weil Reus dann sozusagen auf diese kurze Seite für Finn Dahmen geht, weil er nur dieses, in seinem Fall das linke Bein, leicht rausstellen kann. Aber er hat die Arme mitgenommen, super, technisch gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Das ist ganz, ganz hohes Niveau. Und genauso hohes Niveau war dann ja auch diese von mir eben angesprochene Situation, von Niklas Füllkrug, als Thomas Meunier den Ball dort reinlöffelt und dann so ein artistischer Abschluss vom völlig freistehenden Füllkrug dort kommt und ja, Finn Dahmen, das, was wir letzte Woche so ein bisschen kritisiert haben, dass er da im falschen Moment die falsche Technik angewendet hat, also die Fußverteidigung wählte, anstatt die Handverteidigung wählte, anstatt die Fußverteidigung, so rum ist es richtig, hat das jetzt hier genau perfekt gemacht. Also hier war die Handabwehr die genau richtige Technik, das Ding zu wählen, ne?
Vor allem, er ist in einer super Position, in einer ruhigen Position. Er spekuliert nichts, auf nichts. weil viele Torhüter vertrauen manchmal nicht auf ihre Fähigkeiten. Denken immer, ich muss jetzt was machen, aber es ist besser, wie man der Aktion aussieht, erstmal darauf zu warten, was passiert und dann einfach auf seine Fähigkeiten sich auch zu vertrauen, weil die sind ja in tausenden Trainingsstunden ja eintrainiert. Und wenn man da ein bisschen Geduld hat, dann funktioniert es auch. Und man sieht halt auch sauber, wie er das Tauchen oder auch Kippen anwendet, dass die Hand schön sauber rausschiebt und dann halt der Fuß entlastet, der ballnahe Fuß, genau wie er dann den Ball hält. Genau.
Weltklasse Parade,
Liegt
also.
vielleicht natürlich auch an den Titanhandschuhen.
Möglich, ja. Kann gut möglich sein, dass das ein Faktor war bei dieser Parade. Also, da habe ich eigentlich recht wenig hinzuzufügen. Weltklasse Parade einfach gewesen. Wie er den Ball dort hält, wie er dort abtaucht, in den Lasten reinkommt. Halten, glaube ich, ganz, ganz wenige so. Und es ist ja eigentlich auch fast schon schade, dass das dann irgendwie als Abseits irgendwie offiziell tituliert worden ist. Wäre eigentlich schöner gewesen, wenn das so ein offizielles Ding gewesen wäre. Hey, Van Damme hält wieder mal die Punkte gegen Dortmund fest, wie schon in der letzten Saison am 34. Spieltag noch im Mainzer Trikot. Er ist wahrscheinlich einfach so ein Gegner, der ihm da scheinbar liegt, kann man so sagen.
Das habe ich vor dem Spiel auch gesagt, weil ich hatte für, ich glaube, ich hatte 2-1 getippt. Wäre ich auch nicht so falsch gelegen, wie der Spielverlauf ja war. Und habe auch gesagt, für den Damen liegt Dortmund. Ja.
Da sind wir jetzt mal gespannt, ob dann das Thema Mainz-Dortmund jetzt am nächsten Spieltag, am Dienstag nämlich, auch wieder Thema sein wird. Ich glaube fast nicht, dass da die Sportberichterstatter auf diesen Zug aufspringen, wenn beide Mannschaften wieder aufeinandertreffen.
Ja.
Was auch nicht unter den Tisch zu kehren sein sollte, wenn es jetzt ein richtiger Satz war, Manuel Riemanns zwei Tor- oder Pre-Assists, wenn man so will, vor dem, auf jeden Fall ein Pre-Assist vor dem 3-0, nee, vor dem 2-0 gegen Union.
Dieser
Dieser flache
flache
Abschlag. Ja,
Zeitmal
auch wunderbar auf Asano, wo ich mir erst dachte, hey, wirf den Ball doch schnell ab. Hast du vielleicht ein bisschen mehr gekonnt, präziser, weil ich dachte erst, der trischt den Ball irgendwie lang. Deswegen, ja, Chapeau an der Stelle, wie er das gemacht hat. Sehr schön. Dann hat er, glaube ich, danach auch noch einen langen Ball gehabt, wo dann auch Asano den Ball dann, oder Antje Javas, gar nicht sicher, den Ball noch ans Außennetz gefeuert hat. Also Riemann dort auch wieder sehr, sehr positiv aufgefallen an dem Spieltag tatsächlich.
Absolut, ja.
Genau, und dann,
Ist einfach ein sehr kultiger Typ, ne?
ja, und
Also,
jetzt,
dass er da
ja,
Aktionen
klar,
raushaut.
freut mich einfach für ihn. Und ja, dadurch, dass jetzt ja, jeder irgendwie fordert, dass er jetzt zur EM mit soll, bin ich froh, dass das noch ein bisschen hin ist, dass da vielleicht die angestammten Personen wieder zurückkommen und sich da in den Vordergrund spielen, auch wenn ich Riemann feiere, aber das muss dann doch nicht sein, dass dann auch ein Riemann dort mitkommt, weil der immer gesagt hat, ja, brauchen doch einen kultigen Typen für eine Bank oder irgendwie einen, der Elfmeter hält. Ja, ein Olli Baumann hat eine sehr, sehr gute Elfmeterstatistik, hat 3 von 4 Elfmetern gehalten dieser Saison, plus Ball am Fuß, mindestens genauso ein Asset. Leider nur das Problem, dass er bei einem medial irrelevanten Verein spielt und dadurch einfach nicht dieses Standing hat, wie andere Keeper so in Deutschland haben. Das ist meine Meinung dazu. Daniel, während wir jetzt hier so gesprochen haben in der Stunde, als wir angefangen haben, war dein Hintergrund auch komplett hell. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Mit deiner Dunkelkammer hoffe ich, dass es dir Spaß gemacht hat, hier mit mir diese Folge zu übernehmen. Ja, und jetzt machst du natürlich Licht, da passt das Ganze natürlich noch ein bisschen besser. Pünktlich zum Ende ist nochmal das Licht da. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du wieder hier dabei gewesen bist. Zum letzten Mal für dieses Jahr tatsächlich.
Ja, vielen Dank. Ich fand es auch wieder super. Also super Szenen, die du dir auch rausgesucht hast. Mir hat es auch echt wieder Spaß gemacht.
Das freut mich doch zu hören. Du bist dann auf jeden Fall im nächsten Jahr einer der Kandidaten, die auf jeden Fall nochmal hier mit im Podcast zu Gast sein werden. Am Donnerstag nochmal eine neue Folge erscheinen. Die werde ich dann voraussichtlich mit zwei Gästen aufnehmen. Mal sehen, wie wir das alles zeitlich schaffen. Aber ich bin da guter Dinge, dass das was wird. Und dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann hören wir uns spätestens am Donnerstag wieder. Bis dahin. Tschüss.
Performs a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop.